Heute geht es um ganze 34 Zentimeter, die darüber entscheiden, ob man dazugehört oder nicht. Fotografen drängeln am roten Teppich, Filmstars posieren in glamourösen Roben im Blitzlichtgewitter. In der Nacht von Sonntag auf Montag hören wir aus Los Angeles wieder den einen großen Satz. And the Oscar goes to... Markus Eicher, BR-Kino- und Filmexperte, erzählt uns heute von der Macht der goldenen Trophäe. Ein Gamechanger für die Preisträgerinnen und Preisträger, die Filmindustrie und auch für gesellschaftliche Diskurse. Oder nicht? Markus hat den Oscar-Wahnsinn in Los Angeles schon selbst erlebt und öffnet uns in dieser Folge so manche geheime Tür. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 7. März. Wenige Tage vor der 96. Oscar-Verleihung. Hallo Markus.
Hallo, servus. Wir sind in Los Angeles im Jahr 2007. Wir sind in Hollywood am Sunset Boulevard. Wunderbare Hotels, mittendrin, ungefähr 2 Kilometer entfernt, das Kodak Theater, das dann umbenannt wurde in Dolby Theater, dort, wo die Oscars stattfinden. Die ganze Stadt brummt. Man merkt, es ist ein Filmgewitter, das sich über der Stadt zusammenbraut.
Well, the countdown is on for Oscars,
where the excitement is building.
We're just minutes away from finding out who is competing.
Man sieht die Leuchtreklamen an den großen Straßen mit den Werbungen für die Filme. Die Zeitungen sind voll. Es steigt quasi an wie so eine Flut, die langsam hereinkommt vom Meer.
We're expecting to see all of these wonderful gowns and beautiful looks, even on the men.
Und das Ganze kulminiert dann am Sonntagnacht eben in dieser Oscar-Verleihung, bei der wir in der Villa von Roland Emmerich waren, die damals die deutsche Filmindustrie angemietet hatte. Ein sagenhaftes Haus mit Pool, mit Palmen, direkt in unmittelbarer Nähe der Oscar-Veranstaltung. Die Nachbarin ist übrigens Helen Mirren, die teilen sich dieselbe Auffahrt. Mhm. Und dort hatte die deutsche Filmindustrie quasi einen Abend ausgerichtet mit großen Flatscreens, wo man saß, um die Veranstaltung zu betrachten.
Das heißt, du warst nicht in diesem schicken Saal, in diesem Dolby Theater?
Das ist immer ja natürlich stark reglementiert. Man kann zu den Oscars nur drei bis vier Personen mitnehmen. Ich glaube, man kann noch eine Karte hinzukaufen. Innen drin war Florian Henkel von Donnersmarck, Sebastian Koch, seine Frau. Mühe war auch dabei noch.
Den Namen wird man sich merken, auch wenn er nicht so leicht zu merken ist. Florian Henkel von Donnersmarck.
Denn er hat die Chance, nach dem deutschen und dem europäischen Filmpreis auch noch den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film verliehen zu bekommen. Und zwar für Das Leben der Anderen.
Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck hatte ja schon seinen Siegeszug angetreten in Deutschland. War quasi ein Film, der aus dem Nichts kam und so ein bisschen auf der Siegesstrecke Richtung Hollywood war. Wurde nominiert.
Ja. Das war so ein Politthriller, ne? Es ging um die Stasi in der DDR.
Gut besetzt mit Sebastian Koch, Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Stasi-Geschichte aus der DDR, eine Abhörgeschichte. Wir waren draußen, die waren drin und dann kam der magische Moment.
Here are the nominees for the best foreign language film.
Das ist die Verleihung von damals, kann man sich in voller Länge auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Oscars anschauen.
Wir saßen in diesem Haus drin, zitterten mit, schauten auf den überall aufgestellten Fernsehschirmen die Veranstaltung mit an, alle schick gekleidet, natürlich Champagner floss. Und dann fieberte man und drückte die Daumen.
The Lives of Others from Germany, Florian Henkel von Donnersmarck.
Dann kam endlich der Moment, auf den alle gewartet hatten. And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to... Sorry, I was waiting for... Germany for the Lives of Others.
Und ein Riesenbohai und alle fallen sich um den Hals und der Redakteur, dem Reporter und der Förderer, dem Nebendarsteller.
Oh my God, I thank you Academy members from the bottom of my heart for this honor.
Jubel auch auf der deutschen Party, wo man mit ihm gezittert hat. Denn bis zuletzt war keineswegs sicher, dass er gewinnen wird.
Wir sind Oscar, so jubeln die deutschen Regiekollegen des Preisträgers. Es war sein Debütwerk. Und das gab es noch nie, dass ein Erstlingswerk sofort den Oscar gewann.
Wann hat man einfach schon in Friedenszeiten die Möglichkeit, etwas für sein Land zu tun? Das haben Sportler und
und Filmemacher manchmal. Und irgendwie, ja, freut mich das einfach sehr. Und vielleicht auch der Papst. Nicht?
Wir sind Weltmeister. Das war so das Gefühl, was in diesem Moment, in dieser Nacht dort passierte.
Ja, Stichwort, wir sind Weltmeister. Wie oft passiert sowas, dass ein deutscher Film einen Oscar bekommt?
Selten. Also es ist keine Normalität. Die Blechtrommel lag Jahre zurück als Oscar-Gewinner. Klar, zwischendrin gab es einige Studenten-Oscars, es gab einige Kurzfilm-Oscars, aber die hatten natürlich nie die Strahlkraft wie die des besten internationalen Films. Also wenn ich zurückblicke, das ist bei den Hauptkategorien im Westen nichts Neues, das Leben der anderen, nirgendwo in Afrika, die Blechtrommel und dann war es schon.
Ja, also die Liste ist ziemlich kurz. War die Auszeichnung für das Leben der anderen 2007 denn eine Überraschung oder konnte man damit rechnen?
Ich glaube, die Buchmacher haben damals gegen ihn gewettet. Florian Henkel von Donnersmarck war schon vorher dort, der tourte, da der Film in Amerika von dem mächtigen Verleih und einflussreichen Verleih Sony Classics gekauft wurde, 4 Wochen durch die Staaten und die machten überall Werbung, rührten die Werbetrommel, endlose Presseinterviews, Fernsehauftritte für Florian, Kinovorführungen, Diskussionen, Treffen mit Academy-Mitgliedern, also richtig Opinion Leadership, Meinung machen. Da ist Sony Classics Spezialist in diesem Bereich und ich glaube, dass das ein nicht unwesentlicher Bestandteil war, dass der Film dann tatsächlich gewonnen hat. Denn eigentlich für die Amerikaner ein schräges Thema. Stasi-Geschichte in Deutschland, Behind the Wall, eine Liebesgeschichte. Und ich glaube, dass der Film auch zum Erfolg geboxt wurde.
Was meinst du damit, zum Erfolg geboxt?
Es geht darum, Öffentlichkeit zu erzeugen. Öffentlichkeit, die natürlich auch vor den Academy-Mitgliedern nicht Halt macht, damit auch die Academy-Mitglieder, die ja nun viele von denen in Los Angeles und viele in New York, aber doch auch woanders sitzen, wahrnehmen können, damit er Talk of Town wird, damit er Gesprächsstoff wird, damit er, wenn man ihn auch vielleicht noch nicht gesehen hat, sehen möchte, sehen muss, für ihn abstimmen muss.
Diese Academy, die Academy Awards verleiht, lass uns sie nochmal genauer anschauen. Wer genau entscheidet denn darüber, wer nominiert wird und dann am Ende einen Oscar bekommt?
Im Hintergrund des Ganzen arrangiert die mächtige Oscar Academy, die Academy of Motion, Picture and Science, eine ehrwürdige Institution und damals eben gegründet von den mächtigen amerikanischen Filmstudios. Die Namen kennen wir heute noch, Fox, Paramount, MGM, RKO. Das waren damals die Initialzünder. Dem Film ging es schlecht, damals kam Radio auf in den 20er Jahren, war die große Konkurrenz zum Stummfilm. Dann beschloss man von Seiten der Studios, etwas ins Leben zu rufen, um dem Film einen gewissen Nimbus zu verschaffen. So gründete man also diese Academy. Die erste Verleihung 1929 dauerte 4 Minuten.
Oh, das ist kurz.
4 Minuten, ja. Und dann ging eine lange Geschichte her mit Streitereien, mit Gewerkschaften, mit Austritt von Akademiemitgliedern, mit Geldzusagen und wieder Rücknahmen der Studios. Bis 1953, nach dem Zweiten Weltkrieg, der wesentliche Änderungspunkt kam, nämlich der Eintritt des Fernsehens.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences 25th Annual Academy Awards.
Die Verleihung von 1953 findet man auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Oscars.
1953 war die Akademie fast pleite.
The Academy Awards 25th Annual Award Show. This is Hollywood's most exciting giveaway show.
Und in dem Moment kam das Fernsehen daher, bot $100,000 für die Übertragungsrechte. Und damals gab es, das muss man sich vorstellen, Millionen Zuschauer. Es war der größte erreichbare Peak in dieser Zeit jemals an den Fernsehgeräten.
This is indeed a wedding of two great entertainment mediums, with motion pictures and television. And with Oscar 25 years old, it's high time he got married.
Und diese Oscar Academy besteht eben bis heute, hat sich mutiert, hat sich verändert, hat sich gehäutet.
Und die Mitglieder dieser Academy entscheiden also über die Vergabe der Oscars. Wer sind diese Mitglieder denn genau?
Jeder, der einen Oscar gewonnen hat und jede, die jemals nominiert war, ist automatisch Academy-Mitglied. Natürlich gibt es auch einen ganz normalen Abgang. Alte Mitglieder sterben, junge wachsen hinein. Und zusätzlich kann man von der Akademie eingeladen werden in diese Akademie, aufgenommen zu werden. Das hat in jüngster Zeit, in den letzten Jahren, ein paar Mal Wellen gegeben. Aus Deutschland ist Fatih Akin hineingekommen. Ansonsten ist es der hochexklusive Club. Du musst einmal nominiert gewesen sein oder den Goldjungen in der Hand gehabt haben.
Und welche Filme und Akteure können denn überhaupt nominiert werden? Wie sind da die Voraussetzungen?
Relativ simpel. Im Prinzip muss jeder Film, der bei den Oscars konkurriert, einmal eine Woche in einem Kino gelaufen sein. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Bei der Abstimmung für den Oscar kann dann jedes Academy-Mitglied für jede Kategorie abstimmen. Und die nominierten Filme kommen aus den einzelnen Untergruppierungen, die sich früher aus den Gewerkschaften rekrutierten, also der sogenannten Screen Actors Guild oder Directors Guild. Mhm. Also jede Standesvereinigung hat quasi ihre Vertretung, wenn man so möchte, mhm. und die wählt innerhalb ihrer Vertretung ihre Nominierungen aus. Also die 10 besten Vorschläge für die Regie, die 10 besten Vorschläge für Script, die 10 besten Vorschläge fürs Dreh und so weiter, 10 besten Vorschläge für Darsteller. So, das fließt nun alles quasi in diesen Nominierungstopf und aus diesem Nominierungstopf bündelt die Academy quasi die Hauptnominierungen zusammen und über diese Nominierungen stimmen dann die Mitglieder ab. Man kann sich, wenn man Academy-Mitglied ist und in Los Angeles lebt, alle Filme kostenlos im Kino der Academy anschauen. Mhm. Heute, denke ich, geht wahrscheinlich auch viel über Streams. Und natürlich, da kommen wir nochmal zur Werbung vorher, zu dem, warum so viel Druck ausgeübt wird von den Produzenten, von den Studios. Jeder ist beeinflussbar. Ich meine, die öffentliche Meinung macht vor einem Academy-Mitglied nicht Halt. Und wenn ich nun sehe, dass eine Person sichtbar ist, ein Film sichtbar ist, das geht natürlich an den Academy-Mitgliedern nicht vorüber. Dort wird quasi eine Meinung aufgebaut und vor diesem Hintergrund manipuliert man natürlich auch vielleicht ein bisschen indirekt das Wahlverhalten.
Und du hast eben gesagt, dass Filme mindestens eine Woche in einem Kino in ausgewählten Regionen in den USA gelaufen sein müssen, damit sie nominiert werden können. Wie schafft es denn dann ein deutscher Film, dass amerikanische Kinos ihn zeigen?
Das kann man ja ganz einfach machen. Entweder hat der Film einen Verleih oder man bucht ein Kino von Produzentenseite und der Film wird dort gezeigt. Ich denke, das ist noch so ein bisschen ein Anachronismus aus den Uranfängen des Oscars. Eine uramerikanische, eine Ur-Los Angelegenheit. Wahrscheinlich rührt das daher.
Und jetzt aber im vergangenen Jahr hat ja eine deutsche Produktion auch richtig abgeräumt.
Im Westen nichts Neues.
Genau. Ist aber eine Netflix-Produktion. Haben solche Streaming-Produktionen jetzt mittlerweile den gleichen Stellenwert bei den Oscars wie klassische Kinofilme?
Das war lange Zeit das heiße Eisen, um das gestritten worden ist. Lässt man quasi die freien Produktionen auch zu oder schließt man sie aus? Bei Netflix hat man nun irgendwann ein Einsehen gehabt und hat gesagt, wir können uns nicht mehr verschließen vor diesen Filmen. Große Regisseure wie Martin Scorsese drehen für Netflix. Und so, glaube ich, hat man dann eingesehen, dass dieser Film, wie im letzten Jahr, wenn er denn in einem Kino gezeigt wird, dann auch zugelassen wird. Ich glaube, die Marktmacht von Netflix war einfach auch zu stark, um dort Nein zu sagen.
And the Oscar goes to Edward Berger, All Quiet on the Western Front.
This is the 12th nomination for Germany. All Quiet on the Western Front is the 8th.
God, this means so much to us. And it's just deeply moving for all of us. Thank you, Netflix, for supporting us. Thank you to my wife and my kids.
Also Edward Berger für Im Westen nichts Neues oder auch Florian Henkel von Donnersmarck für Das Leben der Anderen durften sich schon mal für einen Goldjungen bedanken. Was ist diese Trophäe denn wert?
Es ist die Auszeichnung. Dieses Ding ist, glaube ich, 3,8 Kilo schwer. Ist mit Gold überzogen, hat, glaube ich, einen Warenwert von $200. Also um das geht es nicht. Es gibt auch unterschiedliche Methoden, damit umzugehen. Die einen benutzen ihn als Türstopper, die anderen geben ihn ins Regal.
Als Türstopper? Ja. Welch Frevel? Ist das wirklich so?
Ja, gab es auch in der Oscar-Geschichte. Es gab auch welche, die ihren Oscar verkaufen wollten. Ein Riesenskandal. Dürfen sie nicht. Sie müssen sich bei der Oscar-Übergabe schriftlich verpflichten, dass weder sie noch ihre Erben den Oscar jemals verkaufen. Er darf nur an die Akademie zurückgegeben werden. Und die Akademie kann ihn für einen symbolischen Preis von $1 aufkaufen.
Also um den materiellen Wert geht es schon mal nicht bei dieser Auszeichnung. Worum geht es denn dann?
Er katapultiert einen in eine andere Umlaufbahn. Bleiben wir beim Beispiel, wo wir begonnen haben, Florian Henkel von Donnersmarck. Mhm. Er wurde in dieser Nacht in den Olymp von Hollywood katapultiert und hat sich auch sehr wohl gefühlt, ganz schnell. Er wollte dorthin, das hat er ja auch damals in seiner Dankesrede auf der Bühne gesagt, Arnold Schwarzenegger zitiert, ich will hierher, das ist mein Zukunftstraum Hollywood. Mhm. Er ist sofort nach Los Angeles gezogen, die Drehbücher sind ihm ins Haus geflattert. In dem Moment, in dem man den Oscar gewinnt, gilt mal als Hot Ticket. Show Business. Mhm. Es geht ums Geld und um die Kunst. Und wenn du gut bist, dann bekommst du Angebote. Man gehört zu einem ganz exklusiven Club und in diesem Club werden die Karten der Jobs neu verteilt. Man hat einen ganz besonderen Status bekommen und das öffnet einem auch Türen. Bis hin in der Nacht der Oscarverleihung, wo es so schön heißt, mit dem Oscar in der Hand kommt man in jede Party rein. Nur in eine nicht, hat mir kürzlich Edward Berger, der Regisseur von Im Westen nichts Neues, erzählt. Er ist vierfacher Oscar-Gewinner des vergangenen Jahres. Nach den diversen Partys wollten die auch zu Madonna auf die berühmte Party in Los Angeles und fuhren mit der Limo vor.
Das müssen wir, glaube ich, kurz sagen. Also Madonna macht immer noch mal eine eigene Party.
Madonna,
ne?
Macht eine eigene Party in Los Angeles, heiß begehrt. Und dort fuhren sie eben vor mit ihrer Limo, ließen ganz siegestrunken das Fenster runter, zeigten den Oscar und sagten, hier sind wir. Und dann sagte der Typ an der Tür nur, sorry, I've seen so many of these tonight, turn around. Und hat sie nicht reingelassen.
Also fürs große US-amerikanische Filmbusiness ist er heute trotzdem die goldene Eintrittskarte sozusagen. Seit wann ist das so?
In den 50er Jahren begann etwas, was wir Starkult nennen, und zwar sichtbarer Starkult. Man konnte sich per Knopfdruck zuschalten auf den roten Teppich und sah die Leute dort marschieren. Und auf einmal waren die Stars in deinem Wohnzimmer. Auf einmal war es nah. Und das führte, glaube ich, mit zum Siegeszug des Oscars. Die Verbreiterung natürlich auch der Filmindustrie durch die diversen Krisen, dann die Blockbuster in den 70er Jahren. Stars wurden auch internationaler sichtbar. Und ich glaube, dass dies ein ganz wesentlicher Punkt war, dass man sich auch abgekoppelt hat von anderen Veranstaltungen, von den BAFTAs in England oder Deutschland nicht zu nennen, den Deutschen Filmpreis gab es damals gar nicht. Der Oscar wurde aus einer amerikanischen Angelegenheit der internationale Preis.
Mhm. Ja, und ich glaube auch, der rote Teppich, das ist ja heute auch ein ganz großer Teil des Ganzen, ne? Also quasi wie so ein eigenes Mode-Event. Mir fällt gar kein anderes Event ein, bei dem es so sehr darum geht, um Sehen und gesehen werden. Ne?
Absolut, das ist auch Teil des ganzen Systems, das gehört dazu. Welchen Schmuck trägt man? Welche Schuhe hat man an? Welches Kleid hat man von wem? Man muss sich das vorstellen, die Oscar-Nominierten unterliegen in den letzten 3-4 Tagen vor der Oscar-Verleihung einem irrsinnigen Zeitdruck. Da reiht sich ein Interview ans andere, Modeprobe, Make-up-Probe bei den Darstellerinnen und Darstellern. Welchen Tuxedo, welchen Smoking trägt man? Und dann hin mit der Limousine. Auch übrigens amüsant, alle fahren mit den Limousinen vor. Das ist ein endloser Stau in Los Angeles. Der dauert oft stundenlang, bis sich diese großen, schweren, schwarzen Kolosse da mühsam vor den roten Teppich schieben.
Das ist ja mitten in der Stadt,
ne? Das ist mitten in der Stadt, ja, drin. Zu Fuß ist man 100.000 Mal schneller. Aber es ist ein riesiger Aufmarsch und das ist Bestandteil des ganzen Show-Business.
Und welches Interesse hat denn andersrum Hollywood, also auch die großen Filmstudios, daran?
Die großen Filmstudios sehen den Oscar als Brandbeschleuniger für den Umsatz. Mhm. Ganz einfach. Das ist ein Signet, mit dem kann man Werbung machen. Schau auf die Filmplakate. Was ist dann da drauf? Fünffacher Oscar-Gewinner, der Film, den jeder sehen muss. Ja? Du wirst quasi mit diesem Signet in eine andere finanzielle Umlaufbahn auch befördert. Es geht um die große Show, aber es geht in erster Linie um das Business. Und das Business ist das, was hinter den Oscars steht. Man kann mit einem Film, der die Oscars gewonnen hat, einfach mehr Umsatz machen. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen finanziellem Erfolg, zwischen Umsatz und Oscar-Gewinn. Das ist einfach so.
Ja, und ja nicht nur für den Film, der dann den Oscar bekommt, sondern auch zum Beispiel dann mit den Regisseuren oder den Schauspielern, die damit prämiert sind, wenn die wiederum
später
im neuen Film...
Na klar, du kannst natürlich viel mehr Geld verlangen. Ja. Dein Agent kann viel mehr Geld verlangen in dem Fall, wenn du gewonnen hast. Wenn man dann auf den Filmmarkt nach Cannes schaut, wo die neuen Filmrechte gedealt werden, dann sieht man die Ankündigungsplakate eines Films und da steht dann irgendwie Regisseur, zweifacher Oscar-Gewinner, bla bla bla, Darstellerin, dreifach Oscar nominiert, bla bla bla. Also das ist quasi die Anstecknadel mit der Hoffnung, mehr Umsatz zu machen.
Oscar is the most beloved and respected man in Hollywood. And there's a very good reason why. Just look at him. Keeps his hands where you can see them. Never says a rude word. And most importantly, no penis at all.
Der Oscar ist geliebt und respektiert in Hollywood, sagt der US-Late-Night-Talker Jimmy Kimmel bei der Oscar-Verleihung vor ein paar Jahren. Ein richtiger Saubermann in Hollywood sozusagen. In den vergangenen Jahren sind die Oscars aber auch durch Kontroversen und Skandale aufgefallen. MeToo war ein großes Thema. Die Frage, ob People of Color ausreichend vertreten sind unter Nominierungen. Es gab massive Kritik daran, wie die Academy besetzt ist. Zu weiß, zu männlich. Sind die Oscars denn auch eine echte Bühne für Gesellschaftskritik und politische Themen?
Also ich glaube, abgesehen davon, dass der Oscar implizit immer politisch war, jenseits der ganzen Show, gibt es da noch jede Menge Nachholbedarf. Es hat lange gedauert, bis ein schwarzer Darsteller wie Sidney Poitier den Preis bekam als bester Darsteller. Es hat lange gedauert, bis indigene Darstellerinnen den Preis bekamen. Es hat lange gedauert, bis Frauen auf der Bühne ausrufen konnten, wir wollen gleiche Bezahlung wie Frances McDormand als Oscar-Gewinnerin.
If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen. Because we all have stories to tell and projects we need financed.
Es hat lange gedauert, bis die Asian Community ihren Platz bekam. Parasite, der Oscar-Gewinner des koreanischen Regisseurs Bong Joon-ho.
And the Oscar goes to Parasite.
Ja, das war 2020. Der erste Film, der als bester Film ausgezeichnet wurde, obwohl er nicht englischsprachig ist.
We never imagined this to ever happen. We are so happy. I feel like a very opportune moment in history is happening right now.
Man war auch bemüht, durch diese zahlreichen Aufnahmen der Non-Academy-Mitglieder zu zeigen. Wir haben die Message kapiert. Auch den Protest von vielen, zum Beispiel damals schwarzen Regisseuren wie Spike Lee und anderen, die sagten, wir boykottieren die Oscars, weil sie sind nicht black enough. Wir machen ein deutliches Statement. Man, glaube ich, hat bei der Oscar Academy in den letzten Jahren einiges gelernt, aber ich glaube, da ist noch deutlich Nachholbedarf. Man darf aber nicht vergessen, vor welchem Hintergrund die Oscarverleihung steht. Man darf nicht vergessen, woher die Oscarverleihung kommt. Es ist nicht so, dass die Vereinigten Staaten nun automatisch ein modern, aufgeklärt, liberal, libertäres Land sind. Und das spiegelt sich auch in dieser Verleihung, in dieser ganzen Show wieder. Ich denke aber, dass man die Message gut verstanden hat. Das Rad der Zeit lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Es wäre vielleicht an der Zeit, es noch ein bisschen schneller nach vorne zu drehen.
So kurz vor dem Oscar-Wochenende möchte ich natürlich von einem echten Experten wissen, wenn du schon hier bei uns bist, ob es in diesem Jahr einen deutschen Oscar geben wird. Wie gut stehen denn jetzt die Chancen?
Es ist wirklich schwer, weil ich muss sehr stark differenzieren zwischen Wünschen und Wollen und zwischen Reflexion über die Wirklichkeit. Mhm. Wenn ich vom Wünschen und Wollen ausgehe, muss Sandra Hüller den Oscar bekommen? Muss Ilka Çatak den Oscar bekommen als Regisseur für das Lehrerzimmer? Und ich würde auch Wim Wenders einen gönnen, aber das geht nicht, weil er in derselben Kategorie ist wie Ilka Çatak im besten internationalen Film. So, die Realität, glaube ich, sieht anders aus. Die amerikanischen Buchmacher wetten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon und Emma Stone, Hauptdarstellerin in Poor Things, dem tollen Film von Yorgos Lanthimos. Sandra Hüller rangiert hier nur außen vor, ich glaube mit 8%.
Dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich wünsche dir eine schöne Oscar-Nacht von Sonntag auf Montag.
Es ist, muss man ganz ehrlich sagen, es ist abgesehen von der Arbeit auch immer noch ein großer Kitzel drin, auch nach diesen 30, 35 Jahren in dem Job. Die Oscars sind einfach nur die Oscars.
Markus, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, war mir ein großes Vergnügen.
In ein paar Tagen wissen wir dann, ob Sandra Hüller einen Oscar bekommen hat als beste Schauspielerin in Anatomie eines Falls oder ob Ilka Çatak für das Lehrerzimmer in der Kategorie bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet wurde. Markus Eicher vom BR hat auch einen eigenen Podcast, Film des Lebens, in dem er Menschen aus dem Filmbusiness interviewt wie Florian David Fitz. Den Podcast findet ihr in der kostenlosen ARD-Audiothek genau wie uns. Folgenautor ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion Christine Dreier, Christiane Gerhäuser-Kamp, Konrad Winkler, Pia Jansen und Jonas Teichmann. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Ach, halt eins noch. Ich habe noch einen Hinweis für euch. Im Podcast 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, bereist Journalist Dirk Rohrbach alle 50 Bundesstaaten der USA.
Hi, ich bin Dirk Rohrbach. Wenn du jetzt noch weiterhören willst, habe ich noch einen besonderen Podcast-Tipp für dich. 50 States, der Amerika-Podcast. In der vierten Staffel fahre ich mit dem Gravelbike an der West Coast von der kanadischen zur mexikanischen Grenze. Treffer Häuptlinge, Austernzüchter, Müllkünstler, Seetangsammler, Chicanos und natürlich Surfer. 50 States. Auf der schönsten Küstenstraße der Welt durch Washington, Oregon und Kalifornien. Ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.